herzlich willkommen hier zum Success in Motion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist, denn es geht sowas von um Bewegung. Ich habe heute einen Interviewgast, den lieben Harry Hagen. Und wer Harry Hagen ist und warum der hier Gast in diesem Podcast ist. Und wirklich, wir haben ein Interview geführt, das so mein Herz geöffnet hat und so sehr meine tiefste Leidenschaft anspricht und genau das, was ich auf dieser Welt lassen will, so in den Vordergrund stellt und verdeutlicht, wie viel Bedeutung das Ganze für mich hat. Ja, also aus all diesen Gründen ist er in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dass du das mitnehmen kannst hier. Bevor es richtig losgeht, möchte ich dich noch ganz kurz erinnern, dass du noch 3 Tage Zeit hast, die Chance wahrzunehmen, 40% zu sparen, wenn du dich für unser Simo Retreat anmeldest. Also wenn du da mal Interesse schon mal dran hattest, du hast aktuell noch bis zum 7. Januar die Möglichkeit, 40% auf deinen kompletten Aufenthalt zu sparen. Und da möchte ich dir einfach nur nochmal die Chance geben, dass du das nicht vergisst, dass du dich da bewirbst, einträgst einfach nur, damit ist noch gar nichts abgeschlossen, sondern ich werde mich dann telefonisch mit dir in Verbindung setzen und dann quatschen wir und dann gucken wir, ob das passt, auch von beiden Seiten. Und wenn wir dann beide sagen, yes, du solltest unbedingt dabei sein beim großen Retreat, was im Mai 2021 jetzt nochmal stattfinden wird. 3 Tage, 2 Nächte in einer absolut traumhaften, zauberhaften, magischen Location. Und mit allem Pipapo, mit Essen dabei, mit Übernachtung dabei und natürlich mit deiner großen Transformation dabei zu einem wahren Menschenmagneten, der in seiner vollen Ausstrahlungskraft genau weiß, was er will, der mutig vorangeht, der seine Ziele ganz genau kennt und eben genau diese auch verkörpert, also schon nonverbal genau die Menschen berührt, die er auch berühren will. Und ich freue mich unendlich drauf. Und das war es auch schon an Intro. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei bei diesem Interview und bis bald. Alright, also ich freue mich riesig, dass du da bist, lieber Harry. Harry Hagen, ganz höchst selbst. Bevor du selber was sagst, und wir dürfen ganz gespannt sein, weil es ist so schön, ihm auch zuzuhören, eine sehr, sehr angenehme Stimme, sag noch nichts, erst sage ich noch was zu dir, und zwar, der liebe Harry Hagen ist ADTV-Tanzlehrer, genauso wie ich, aber er hat noch ein bisschen mehr in dieser Branche gemacht, er ist nämlich auch Inhaber seiner eigenen Tanzschule, oder ich glaube sogar nicht nur einer, sondern mehrerer, Gesellschaftstanz macht er, Disco Fox, West Coast Swing, ist praktischer Ausbilder, auch Ausbilder für Disco Fox Tanzlehrer speziell und Wertungsrichter und Referent für Disco Fox im In- und Ausland und internationaler Wertungsrichter. Also da hast du es allein in der Tanzbranche dann doch noch ein bisschen intensiver getrieben als ich. Aber der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist gar nicht nur deine tänzerische Expertise, die ich auch sehr, sehr spannend finde, sondern dein ganzes Mindset darüber hinaus und auch, wie du Tanzen noch siehst und dass du eben in Disco Fox nicht nur ein 1-2-Tap siehst, sondern so viel mehr. Und deswegen bist du heute da und ich freue mich riesig, mit dir das Ganze zu ergründen. Willkommen.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dass ich heute Abend mit dir reden kann.
Ich freue mich auch sehr, 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 sehr. Und sag uns doch vielleicht mal, bevor wir so richtig einsteigen, was ist für dich Tanz und wie, was kann das alles? Also wir werden da gleich im Detail drauf eingehen. Aber ich habe erstmal die Frage, weil mein Podcast beschäftigt sich ja ganz viel mit dem Thema Ausstrahlung. Also am Ende Success in Motion, der Erfolg liegt in der Bewegung, aber auch der Erfolg der Ausstrahlung. Also wie wirke ich eigentlich? Was ist denn für dich Ausstrahlung?
Ausstrahlung ist, glaube ich, wenn deine Gefühle und dein Denken und deine Haltung im Tanzen zum Ausdruck kommen. Oder auch, ich meine, es beginnt ja schon, nehmen wir mal als Beispiel ein Vorstellungsgespräch. Du kommst irgendwo rein, setzt dich hin, kauerst dich mehr oder weniger mit krummem Rücken zusammen, verschränkst die Hände, ziehst vielleicht noch deine deine Pulloverärmel über die Hände, das ist Ausstrahlung. Ja? Dann kannst du eigentlich gleich wieder heimgehen. Und beim Tanzen, wenn wir es darauf beziehen, ist Ausstrahlung das Bewusstsein dessen, was ich mit meinem Körper tue, dass die Musik quasi durch meinen Körper hindurch Bewegungen erzeugt, die nach außen strahlen. Mhm. Weil das heißt ja nicht umsonst Ausstrahlung. Und ja. Es geht um Strahlen. Ich möchte dieser Freude, meinen Körper in dieser Form zu bewegen, Ausdruck verleihen.
Wow. Ja, ja, super, super schön. Und wie Tanz, also du, wie Tanz auch dazu beitragen kann, auch in ganz alltäglichen Situationen eben auch was anderes auszuschauen. Also gar nicht nur im Tanzen selbst, ne? Sondern also du sagtest jetzt gerade, ne, wenn die Musik auch so durch den Körper in dem Moment, aber hat, kann es auch eine langfristigere Auswirkung haben darüber hinaus?
Oh ja, das ist einer meiner Lieblingsthemen. Und zwar, um das in einem Satz zu bringen, und dann erkläre ich dir, was dahinter steckt. Mhm. Tanzen macht auch klüger.
Oh ja.
Das hört sich im ersten Moment verwirrend an. Und man denkt sich, was hat denn Tanzen mit Klugsein zu tun? Es gibt Experimente oder... Die haben eine Untersuchung gestartet in den USA und sie wollten den IQ von verschiedenen Berufsgruppen testen und wollten herausfinden, ob es da signifikante Über- oder Unterproportionalitäten gibt und haben dabei festgestellt, dass eine Gruppe, und das fand ich hochinteressant, ganz arg herausgestochen ist, nämlich Hochseilartisten.
Ja.
Und diese Hochseilartisten haben sie sich überlegt, wie kann das sein? Okay, dann probieren wir das jetzt mal. Dann haben sie in Schulen, Schulklassen genommen und haben bei der einen Gruppe Balanceübungen gemacht, Hochseilübungen und solche Geschichten auf der Slackline und all solche Sachen. Mhm. In der anderen Gruppe haben sie einfach mehr Vitamine gegeben und in der dritten Gruppe, mit denen haben sie mehr Sport gemacht. Und eine vierte Gruppe war dann einfach die Kontrollgruppe. Mhm. Tatsächlich haben sich die Leistungen bei der Gruppe, die diese Balanceübungen und Hochseilübungen gemacht haben, signifikant verbessert. Und dann haben sie sich natürlich Neurologen und Wissenschaftler zu Hilfe gerufen und haben gesagt, woran liegt das? Und die haben gesagt, das ist relativ simpel. Wir wissen ja alle, unsere rechte Gehirnhälfte steuert unsere linke Körperhälfte und umgekehrt. Und Neuronen festigen sich, wenn man sie häufig benutzt. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel, wenn wir stehen auf flachem Fuß, ganz normal, auf beiden Füßen, dann brauchen wir alleine da schon 36.000 Nervensignale pro Sekunde, um überhaupt aufrecht stehen bleiben zu können. Wenn wir jetzt auf beiden Füßen auf die Fußballen gehen, dann sind wir schon bei etlichen 100.000 Nervensignalen, das merkt man ganz schnell. Und wenn wir jetzt noch ein Bein zur Seite nehmen, immer noch auf dem Fußballen stehend, dann sind wir schon bei Millionen Nervenimpulsen pro Sekunde. Und das bedeutet natürlich eine häufige Benutzung der Neuronenverbindungen und dadurch eine Festigung. Das funktioniert dann so, dass diese Eiweißhüllen um die Neuronen, diese sogenannten Myelinscheiden, sich bei häufigerer Benutzung immer mehr verdicken. Und diese Verdickung, das ist jetzt der eigentliche Grund für den Zuwachs der Intelligenz, diese Verdickung verursacht einen leitungswiderstandssenkenden Bereich. Und zwar, wenn der Widerstand sinkt, ist die Leitungsgeschwindigkeit höher. Normalerweise haben wir 140 Meter pro Sekunde Leitungsgeschwindigkeit und das steigt dann bis auf 220, 240, 260 Meter pro Sekunde. Das heißt, zwei Dinge passieren. Unser Gehirn arbeitet mit mehr Neuronen gleichzeitig, nachher, wenn wir denken. Und unser Gehirn arbeitet auch schneller. Das heißt, diese Jungs bei den IQ-Tests haben einfach deswegen besser abgeschnitten, weil das Gehirn einfach schneller arbeitet. Das heißt, die konnten Aufgaben, bei denen die anderen noch am Überlegen waren, einfach schon abschließen.
Ja.
Und das ist für mich eines der ganz verblüffenden Erkenntnisse, die aber leider natürlich in unserem Schulsystem nirgends einfließen, weil solche Erkenntnisse, das gibt es ja auch mit Senioren. Ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt eine sogenannte Chicago-Studie, da haben sie alte Menschen, ich sag mal bewusst alt, so ab 75 aufwärts, in ein Ferienlager gesteckt. Ganz geile Geschichte. Und dann haben sie in diesem Ferienlager alles so eingerichtet, wie damals in denen ihrer Jugend, also so in den 60ern, ja, 50er, 60er. Da war das Personal so, da waren die Fahrzeuge so, es gab nur Schwarz-Weiß-Fernsehen, die ganze Musik, die den ganzen Tag lief, die war alles aus den 50ern und 60ern. Und dann haben sie mit denen 4 Wochen lang dort getanzt und alles Mögliche gemacht und haben ihnen gesagt, die einzige Aufgabe, verhaltet euch so wie damals in eurer Jugend. Denkt an nichts anderes. Und was ist passiert? Nach 4 Wochen waren die Leistungen dieser Menschen wieder wie die eines 50-Jährigen. Ja? Und dasselbe funktioniert auch mit dem Tanzen, hat man auch gemacht, eine ähnliche Studie.
Ja.
Auch mit alten Menschen Tanzkurs gemacht, über ein halbes Jahr.
Ja.
Und auch da haben sich die ganzen kognitiven und auch körperlichen Fähigkeiten massiv verbessert.
Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, dass ich so, wow, das mir so Gänsehaut gemacht hat, von einer ganz, ganz alten Dame auch. Also ich weiß nicht.
Diese Salsa-Frau?
Bitte?
Diese Salsa-Frau?
War das, nee, die kenne ich. Die kenne ich auch von den Taco und so.
Ja. Genau.
Nee, die war mal Balletttänzerin und es war eine Aufnahme, wo man sie gefilmt hat. Sie ist wohl schon seit einigen Jahren auch im Altersheim und kann eigentlich kaum mehr was. Sitzt ganz viel nur gekrümmt in ihrem Stuhl, spricht kaum und weiß nicht. Und dann hat man ihr die Musik vorgespielt von, ich glaube, es war sogar Schwanensee, es wäre jetzt so der Klassiker, aber ich glaube, es war sogar Schwanensee und sie hatte damals, sie war wirklich Profi-Tänzerin, sie hatte diese Hauptrolle auch gespielt und dann hast du gesehen, wie sie langsam aufblüht und ihre Bewegungen immer größer wurden und plötzlich völlig, also so wellenartige, weiche Bewegungen, total kontrolliert, sie hat ihre Choreografie wieder präsent gehabt.
Wahnsinn, ja.
Demenz seit Jahren, ne? Also,
ich hatte einen Fall, eine Frau, der wurde ein faustgroßer Hirntumor rausoperiert.
Mhm.
Und wenn die lief, dann lief die nur zuckend und ruckelnd.
Mhm.
Und als sie getanzt hat, hast du ihr das nicht angemerkt.
Ja.
Und das ist für mich einer der ganz klaren Beweise, dass es ein muskuläres Gedächtnis gibt.
Ja.
Der Körper kann diese Dinge.
Ja.
Und deswegen finde ich Tanzen auch so enorm wichtig.
Ja.
Weil du kannst im Körper so viel abspeichern, was dir so gut tut.
Ja. Zuletzt, ich muss zu dem Punkt noch mal ganz kurz was sagen, weil das tatsächlich auch etwas ist, was wo ich schon fast eine Studie draus machen wollte. Ich hatte dann auch mal einen Coachee eigentlich aus meinem Programm, was sich ja wie gesagt mit dem Thema Ausstrahlung, Success in Motion, also es geht Erfolg in allen Lebensbereichen, aber durch Bewegung. Und er hatte mal einen ganz schlimmen Unfall, war dann auch Querschnitt oder erstmal komplett gelähmt und konnte dann nicht mehr laufen. Die Ärzte haben schon aufgegeben und gesagt, du wirst gar nicht mehr laufen. Und er hat einen riesen Willen. Hat sich das alles selber nochmal beigebracht und ich, um es jetzt kurz zu machen, er wirkt ihm aber immer so ein bisschen, als wäre er betrunken, vielleicht für Außenstehende, ne? Also er kriegt dann auch oft dumme Sprüche und so, weil er halt nicht so stabil sich bewegen kann. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich möchte bei uns, weil wir auch in der Nähe wohnten, unsere Einzelcoachings nicht via Zoom machen. Ich möchte, dass du vorbeikommst und dass wir das gemeinsam machen, dass wir uns gemeinsam bewegen. Und daraus ist etwas entstanden, eine viel längere Begleitung noch danach auch. Ich regelmäßig mit ihm getanzt habe, ich habe Walzer und diese Dinge mit ihm gemacht und habe ihn immer stabilisiert, aber über das Tanzen. Und er ist mit mir flüssig wie nie zuvor durch diesen Raum. Ich hatte regelmäßig Tränen in den Augen, weil ich dachte, das ist doch verrückt. Und ich bin nicht mal ausgebildet in der Arbeit mit Menschen, die so eine körperliche Erkrankung haben. Und es ist nur, warum erzähle ich das auch an dieser Stelle, es ist, Tanzen hat so einen schnellen Effekt.
Ja.
So einen, also du, es kann so viel bewirken in so kurzer Zeit und es wird leider so krass unterschätzt.
Es gibt ja auch Lehrer, wenn ich dich unterbrechen darf.
Sehr gerne.
Die bei Kindern mit körperlichen Behinderungen, geistigen Behinderungen Übungen machen oder Lernbehinderungen, die immer so über Kreuz gehen. das hat auch ganz viel mit Tanzen zu tun, ja, weil ja, du natürlich beim Tanzen auch ständig diese Überkreuzbewegung hast, ja, um eben genau denselben Effekt wie das mit den Balancegeschichten hinzukriegen, dass die Neuronen verfestigt werden und dass die Bewegungsaktivität schneller wird.
Zudem ist es ja auch noch so, und das ist jetzt vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer, der vielleicht schon mal in der Situation war, dass es ihm nicht so gut ging, soll ja vorkommen. Und wenn wir irgendwie traurig sind, wenn wir sehr niedergeschlagen sind, wenn wir vielleicht auch wütend oder auch nervös sind, ist ja, Nervosität ist ja am Ende auch die Angst vorm Versagen irgendwie, dass auch da Balanceübungen Wunder bewirken, weil, und vielleicht kannst du es sogar noch einen Ticken genauer erklären, ich weiß nicht, weil eine andere Hirnregion dann aktiv ist, ne? Also weil wir switchen, in dem Moment sagt der Körper, okay, wir müssen jetzt balancieren und es ist ein anderer Teil im Gehirn wird aktiv, sodass das Emotionszentrum so ein bisschen runtergefallen wird, sagt, ist jetzt gerade egal, wie es dir geht, wir müssen jetzt stehen.
Also im Prinzip ist das ja das, was ich vorher schon erklärt habe.
Genau.
Dadurch, dass du jetzt millionenfach dein Hirn feuert, ist dein Gehirn gar nicht mehr in der Lage, sich mit der Depression oder der schlechten Laune oder der Traurigkeit zu beschäftigen.
Genau.
Ich habe ein gutes Beispiel dafür. Ich war ja letztes Jahr im Dezember, hatte ich Burnout, schwere Depressionen und hatte einen richtigen Zusammenbruch. Okay. War dann 5 Monate in einer Klinik im Schwarzwald und dort habe ich auch genau diese Dinge gemacht, mit den Mitpatienten, vor allem mit den Depressiven, dass wir getanzt haben, Balanceübungen gemacht haben und das auch einfach als Mittel, wenn die Menschen merken, sie werden wieder traurig und niedergeschlagen, dann haben wir getanzt, Musik gemacht, haben so Drehbewegungen, Spins und so Geschichten einfach für die, ich weiß nicht, kennst du die 5 Tibeter?
Ja.
Ja?
Ja.
Die Übung davon.
Gerade ist vor kurzem nochmal präsent gewesen.
Das hat ja alles damit zu tun.
Aus dem Yoga. Mhm.
Und da war einer, der hat Ritalin geschluckt gegen ADHS.
Mhm.
Und dem habe ich gesagt, lass uns mal tanzen. Und dann habe ich mit dem 2 Monate lang fast jeden Tag getanzt und anschließend brauchte der kein Ritalin mehr. Er sagt, sowas hat er noch nie erlebt, dass er eine Bewusstseinsveränderung nur durch das Tanzen abends eine halbe, dreiviertel Stunde jeden Tag erlebt hat. Das war für ihn unglaublich.
Und bevor wir weiter, weil ich habe gerade noch auch ein paar Punkte, die einfach wichtig, die so Alltagsprobleme ansprechen und wo wir oft so in uns und nicht so richtig wissen, wie komme ich da raus, wie komme ich mehr ins Tun, wie kann ich mehr dies und das. Ich möchte ganz kurz an der Stelle vielleicht schon mal anreißen, was glaubst du denn, warum gibt es Tanzen nicht schon lange auf Rezept? Warum wird es uns so ein bisschen, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es uns fast verwehrt wird, an diese Selbstheilungskräfte so zu appellieren, sage ich mal, an diese Dinge, die du einfach für dich selber tun kannst, einen so schnellen Effekt haben.
Also dazu habe ich eine ziemlich dezidierte Meinung.
Mhm.
Das sind 2 Dinge, die da passieren. Das erste ist, in Deutschland haben wir ja kein Gesundheitssystem, sondern wir haben ein Krankensystem. Das heißt,
ganz genau.
Ja, das heißt, in erster Linie ist ja nicht die Heilung im Vordergrund, sondern das Geldverdienen an der Krankheit. Ich sehe das zum Beispiel an der Medikamentierung meiner Mutter und solche Dinge, ja, aber da will ich gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich glaube schlicht und ergreifend, dass diese Lobbyverbände, ich nenne das einfach mal so, die Geld damit verdienen, Menschen zu behandeln. Und zwar in jeglicher Form. In Deutschland ist das ja zweigeteilt. Das ist ja, in Deutschland kommst du in ein Krankenhaus und dort wirst du behandelt. Und wenn die Behandlung vorbei ist, kommst du in eine Reha-Klinik. Und in dieser Reha-Klinik wird nochmal Geld verdient. Und anschließend kommen dann noch die Physiotherapeuten und die Kinesiologen und die was weiß ich noch alles. Und jetzt ist es so, dass zum Beispiel in anderen Ländern, Amerika oder Frankreich, da ist das eins. Da ist das Krankenhaus, die Behandlung und die Wiederherstellung gehört zusammen. Und wenn du im Krankenhaus bist und gesund werden sollst, dann liegst du erstmal noch eine Weile, weil das bringt ja jeden Tag Geld und zwar nicht wenig. Und erst wenn das Krankenhaus denkt, jetzt können wir eigentlich das nicht mehr länger verantworten, dass der noch liegt, sonst stirbt er uns noch an einer Lungenentzündung oder sowas, dann muss der jetzt langsam...
Krankenhauskeim.
Ja, solche Sachen. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Ich glaube, als dritten Punkt, dass uns unsere Lobbyarbeit, unserer Tanzverbände, die sind mehr damit beschäftigt, sich gegenseitig auf die Köpfe zu hauen, als miteinander zu arbeiten und zu sagen, lasst uns alle Ballettlehrer, Yogalehrer, BDT, ADDV, wie sie alle heißen, die ganzen wilden Salsa-Schulen und whatever, ja, dass die alle zusammen mit einer Stimme sprechen. Das sind dann plötzlich ganz schön viele. Aber sie sind viel zu sehr beschäftigt mit dieser, entschuldige den Ausdruck, Ausbildungskacke, du hast keine ADDV-Ausbildung, du darfst nicht in unserem Verband. Seit Jahren kämpfe ich im Verband immer wieder dafür, dass die mal ihr Hirn einschalten und mal über den Tellerrand gucken. Aber das sind dicke Bretter, die man da bohren muss.
Ja, da kann ich leider auch ein bisschen aus Erfahrung sprechen mittlerweile, auch was den ADTV angeht. Ich mache ja immer ganz kräftig Werbung. Ich mache immer für alle ADTV-Tanzschulen in Deutschland ganz kräftig Werbung. Ich sage immer, ja, Leute, geht tanzen, egal wo ihr seid, ihr findet eine Tanzschule. Ich erwähne das ständig, obwohl ich es mit dem Verein ehrlich gesagt auch nicht immer leicht hatte und auch immer noch nicht habe. Aber das ist ein anderes Thema, weil, und das ist vielleicht auch so der Punkt, es geht hier ums große Ganze. Und mir geht es wirklich darum, dass die Menschen in Bewegung kommen. Und dann ist es mir in dem Moment egal, ob ich mit dem Präsidenten des ADTV vielleicht nicht immer ganz konform bin. Das ist in diesem Moment egal. Aber tatsächlich wäre im Grunde ja vielleicht gerade jetzt in der aktuellen Zeit ein sehr guter Zeitpunkt, um hier mal aufzuwachen und diesen Verbund mal wirklich zu gründen und zu sagen, ja, erstens, ohne uns wird es still und so, klar, das ist ja, aber eben darüber hinaus, ja, wir sind die, die so sehr zur Gesundheit beitragen, so sehr zur Heilung, sehr das Immunsystem stärken. Ja.
Ja, aber man könnte den Bogen noch weiter spannen, bis zur Musik, bis zur Kunst. Weißt du, wenn ich drüber nachdenke, in der Schule, die Fächer, Kunst, Musik, Tanz, Sport, vielleicht sogar noch Philosophie und solche Sachen. Das sind alles Fächer, die sind so ein oder zwei Stunden die Woche, meistens Nachmittagsunterricht.
Und wenn kein Lehrer da ist, dann fällt es halt aus.
Dann fällt es halt aus, genau. Und letzten Endes ist es, wenn man nachher unser Leben betrachtet, sind das die Dinge, die unser Leben schön machen. Kunst, Tanz, Musik.
Warum? Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich würde an der Stelle fast noch einen Schritt weiter gehen, dass es gar nicht mehr nur die Dinge sind, die unser Leben schön machen, sondern tatsächlich auch die, die uns gerade jetzt in der Zukunft eigentlich erfolgreich machen und die, weil sie uns viel kreativer denken lassen, weil sie dafür sorgen, dass wir Querverbindungen schaffen können und nicht stupide Auswendiglerner sind. Das war ja mal okay, dass wir all diese Dinge lernen mussten, weil es halt Google nicht gab. Oder von mir aus war es auch eigentlich nie so richtig okay. Aber es hatte diese Zeit, die gab es. Und heute sich Wissen anzueignen, ist das Dümmste, was du tun kannst.
Ja.
Weil jeder Computer es viel schneller kann als du. Und das heißt, was macht uns Menschen aus? Verbindung, Bindung, Kreativität.
Also ich bin nicht ganz bei dir. Ich habe ja mal auch was studiert.
Na dann.
Ja, also jetzt muss ich dich mal schocken. Astrophysik studiert.
Nein.
Ja. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass eine gewisse Wissensgrundlage, und ich spreche jetzt nicht vom Tanzen, sondern allgemein, dass diese Grundlage es uns ermöglicht, Verknüpfungen zu schaffen, auf die wir nie gekommen wären, wenn wir das eine und das andere nicht vorher gewusst hätten.
Das ist absolut, ja.
Dass wir heute natürlich in einer Wikipedia-Google-Zeit leben und das mal eben geschwind nachschauen können.
Ja.
Ich finde, Lernen ist immer gut bis zu dem Punkt, wo es zu sehr ins Detail geht.
Ja.
Weil das Detailwissen kann ich mir dann immer holen, wenn ich es brauche.
Ja.
Ich gebe dir mal ein Beispiel, ein ganz blödes. Okay. Ja? Ganz blödes Beispiel. In Geschichte musst du, das ist Stoff der 5. Klasse, die goldene Bulle lernen. Weißt du, was das ist?
Ich habe es bestimmt dann mal lernen müssen, aber nee, ich weiß es nicht.
So, das ist zum Beispiel so ein Edikt von Kaiser Karl irgendwas. Mhm. Und solche Dinge, das braucht keine Sau. Was wir gemacht haben in der Schule, Gott sei Dank, und deswegen bin ich auch dieser tiefen Überzeugung, wir hatten auf dem Gymi einen Lehrer, der hat alle anderen Lehrer dazu gebracht, dass wir Epochenunterricht machen. Mhm. Das heißt, wir haben in Musik die Zeit vom Barock genommen, mhm, und dann haben wir es in Geschichte gemacht, dann haben wir es in Politik gemacht,
ah,
und dann haben wir es in Deutsch gemacht und dann haben wir es sogar in Physik gemacht. Was waren denn da für Erfindungen? Wo stand denn da? Dann haben wir es in der Mathematik gemacht. Ja,
aber hier entstehen Querverbindungen und sinnhaftes Lernen. Ne?
Genau. Und plötzlich hast du Dinge verstanden, die du vorher nie begriffen hättest.
Ja.
Ja? Auch ja, interkulturell, dass man gesagt hat, was war denn in der Zeit in anderen Kulturen, bei den Mayas in der Zeit oder bei was weiß ich. Und deswegen bin ich so tief davon überzeugt, dass Wissen ein gewisses Verständnis für die, ja, Zusammenhänge, das finde ich enorm wichtig.
Nee, ganz, ganz, ganz wichtig. Also sehe ich auch so, ich würde auch nie die Sache an sich streichen wollen. Darum geht es nicht. Und also auch so schön, wie du es gerade nochmal erklärt hast, macht es ja auch total Sinn, dass wir unser Gehirn im Grunde ja auch so ein bisschen präparieren, ne? Ja. Vorbereiten und so ein paar Sachen reinlassen und dann halt gucken, okay, wo sind die Querverbindungen, wie kann ich jetzt meinen Spirit da reinbringen oder wo möchte ich noch tiefer reingehen, was interessiert mich denn?
Genau. Dadurch entsteht auch Interesse.
Ja.
Das ist das, was die ganzen Dinge spannend macht. Und plötzlich interessierst du dich für Politik oder für Geschichte, mhm, und du denkst, wow, das ist ja der Hammer. Mhm. Solche Sachen.
Gehen wir mal davon aus, jemand hat jetzt genau das von zu Hause blöderweise nie so mitbekommen und hat halt in der Schule das ja auch nie gelernt, so richtig, ne? Sondern es gibt halt Fächer und die überall passiert was anderes und muss es einfach nur auswendig lernen. Punkt. Leistung. Und er hat es nie gelernt, mal wirklich hinzuhören, hinzuschauen, was will denn ich, wofür interessiere ich mich denn wirklich? Was ist denn etwas, für was, ja, was wirklich ein Feuer in mir entfacht?
Ja, genau.
Kannst du dir, also ich sage jetzt mal so direkt, kannst du dir vorstellen, dass Bewegung, Tanz auch dazu beitragen kann, dass ich mich, also es ist wirklich eine Frage, es ist keine rhetorische Frage, kannst du dir das vorstellen, dass ich mich durch Tanz mehr dafür öffnen kann und mal einen anderen, also dass sich auch in meiner Innenwelt etwas verändert, dass ich vielleicht sogar mehr zu meinen Interessen finde, also auch wenn jetzt nicht mein Interesse dann nachher ist, Tanzlehrer zu werden, sondern dass ich da generell, dass ich mich so ein bisschen mehr selbst finde praktisch?
Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe ja immer so Geschichten auf Lager, das merkst du ja schon.
Das ist mega, das ist sehr schön.
Wenn in unserer Gesellschaft ein kleines Mädchen, 4, 5 Jahre alt, bei einer Familienfeier, weil da Musik läuft, plötzlich anfängt zu tanzen, mhm, dann reagiert die ganze Gesellschaft, ach, die kleine Ballerina, und wie süß. Wenn der kleine Junge tanzt, mhm, wie reagiert die Gesellschaft? Ich sag mal, im besten Falle gar nicht. Im schlimmsten Falle kommen dann so Sprüche wie, was ist denn mit dem los? Ja, oder,
mhm, oder auch Lachen, auch, aber auch auf eine andere Art, also eher ein Auslachen.
Ja, wir sind ja so eine Schadenfrohgesellschaft. Mhm. So, und jetzt gehen wir in dieser Entwicklung mal ein bisschen weiter. Jetzt lernt das kleine Mädchen, wenn es älter wird und in die Pubertät kommt, vielleicht ist sie ja inzwischen schon im Kindertanz und im Ballett gelandet und findet das alles ganz toll. Und jetzt merkt sie, dass es sehr wohl einen Unterschied macht beim anderen Geschlecht, wenn sie dann in die Pubertät kommt, dass dieses andere Geschlecht unterschiedlich reagiert, je nachdem, wie ich mich bewege, wie ich mich hinstelle, wie ich mich körperlich drapiere. Für die Jungs, was ist denn da das Wichtigste? Cool sein.
Coolness.
Ja, möglichst Schulter nach vorne, yo. Und diese Dinge prägen jetzt den Jungen und das Mädchen. So, und jetzt kommen die in das Alter, jetzt gehen sie in die Disco, wer schafft die Tanzfläche, die ganzen Mädels, und die schwingen ihre Hüfte hin, tschakalaka, und die Jungs außenrum. Und das Maximum an Rhythmus ist, wenn sie mit dem Kopf nicken und alle 14 Takte mit dem Bierglas dazu, sage ich jetzt. Genau.
Stehblus.
So. Und jetzt finde ich aber das Coole, und deswegen bin ich völlig bei dir, wenn die im Tanzkurs sind, dann kommt ganz oft, oder auch im Breakdance oder Hip-Hop, wenn die Jungs da sind, kommt ganz oft der Spruch, oh, also eigentlich hat mich ja meine Mutter hergeschickt und ich fand das voll scheiße, aber das ist voll geil, das macht so Spaß. Und dann werden die selbstbewusster, dann merken die Jungs, hey, das ist ja voll cool, mit einem anderen Geschlecht zu tanzen, das ist auch voll cool, wenn ich Hip-Hop kann, den Mädels zeigen, was ich drauf habe. Und das verändert das Selbstbewusstsein, das verändert das Körpergefühl, das verändert deine komplette Haltung zu dir selber. Und das Fiese finde ich, dass den Mädels das die ganze Zeit mitgegeben wird. Und den Jungs wird es die ganze Zeit vorenthalten. Denen wird gesagt, geh lieber Fußball spielen. Ja? Und dann kommen die vom Fußballverein bei uns mal in die Zumba-Stunde, weil der Trainer sagt, komm, jetzt machen wir das mal. Und die finden das mega geil. Ja? Und erst dann merken sie, Tanzen macht echt Spaß. Und das finde ich traurig in unserer Gesellschaft. Das kann man eigentlich nur bemitleiden.
Ja, also es ist erstmal ein schöner Blick, das mal aus männlicher Sicht tatsächlich nochmal intensiver. Ich meine, ich bin ja auch Tanzlehrerin gewesen und ich kenne diese Effekte auch von Jungs. Bin aber jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich auch viel auf meine Entwicklung geguckt habe, um das eben in der Persönlichkeitsentwicklung auch so ein bisschen einzubringen, wie habe ich mich entwickelt, und war da viel auch bei dem Mädchending, wo das ja auch so ist. Ich meine, vielleicht wirst du als Mädchen, als ganz kleines Kind dann auch erstmal beklatscht, wenn du tanzt und so. Aber ich wurde halt größer, und zwar in meinem Fall recht schnell, recht sehr groß. Also ich bin fast 1,80.
Ah, cool. Und
meine Haltung, ja, heute ist cool. Damals war ich cool. Meine Haltung hat sich ja total verändert. Dann ist es auch so ein Weiblichkeitsding, dass du den Oberkörper nach innen ziehst, aus welchem Extremgründen auch immer. Keine Ahnung. Also die Haltung verschlechtert sich. Und auch da kann Tanz, und das unterschreibe ich mit Brief und Siegel, nicht nur aus meiner Erfahrung, weil ich habe dann auch mit meinen Schülern irgendwann angefangen, so ein bisschen zu experimentieren mit meinen Mädels. Habe geguckt, wie verändere ich die in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrem Auftreten, in ihrer ganzen Haltung, in ihrer Präsenz, in ihrer Kommunikation.
Ja.
Schon wie die reinkommen. Plötzlich haben die mir erzählt von ihrem Tag und so. Ich habe es genau beobachtet, ne? Welche Übungen machen wir, dass die ihre Haltung verändern, zu sich selber auch.
Ja, ich habe das mit meinen Lateinformationsmädels gemacht.
Ja.
Da musste ich als Mann denen beibringen, wie man sich als Frau hinstellt. Hat aber Spaß gemacht, war cool. Und die Mädels fanden es nachher auch mega.
Glaube ich, ja. Also das ist ein weiteres Nugget, sag ich mal, womit ja wirklich viele, und ich glaube auch aktuell immer mehr, zu kämpfen haben, ist dieser Punkt Selbstbewusstsein, Selbstwert, Selbstvertrauen, vielleicht auch mal wirklich Eigeninitiative zu ergreifen, in die Eigenverantwortung zu gehen, selber etwas auf den Weg zu bringen. Vielleicht ist das auch so meine Sicht als Coach so nebenbei. Mir begegnen halt viele Menschen, die damit sehr strugglen, die das aber gerne, die das natürlich gerne intensivieren wollen und diese Fähigkeit gerne haben wollen, Dinge schneller voranzutreiben, mutiger zu sein, auch rauszugehen, sich zu zeigen, präsent zu sein. Was würdest du denn sagen, oder also wie könnten die über Bewegung, also dass sie mit Bewegung arbeiten können, haben wir im Grunde ja schon geklärt gerade, dass es ganz viel freimachen kann in Sachen Haltung und Bewusstwerden. Gibt es vielleicht einen Tanz oder eine Tanzart oder was auch immer, die du speziell empfiehlst, wenn jemand sagt, oh, ich traue mich nie so richtig, eigentlich finde ich das ganz, ganz cool und ich würde mich gern mehr zeigen, aber...
Also ich möchte vorher noch zwei Worte reinschmeißen, weil du gerade die ganze Zeit sagst, Selbstbewusstsein und alles, Selbstwirksamkeit, weil es ist unglaublich selbstwirksam, wenn du mit deinem Körper arbeitest, und es schult auch die Achtsamkeit, vor allem im Umgang mit dir und deinem Partner, so dann einer da ist. Und jetzt, wenn du sagst, was für ein Tanz. Also ich persönlich würde als mein Favorit Salsa nennen. Aus einem ganz simplen Grund. Salsa, egal wo du auf der Welt bist, gibt es Salsa-Theken. In jeder Stadt auf dieser Welt, in jeder größeren Stadt gibt es Möglichkeiten, Salsa zu tanzen. Mhm. Und die Salseros haben eine Art an sich, die bei anderen Tänzen, Gott sei Dank, leider vorhanden ist. Jetzt habe ich den Satz falsch rum konstruiert. Also die Salseros benehmen sich hochanständig. Du hast ja nicht das Gefühl, du wirst angebaggert, sondern sie wollen mit dir tanzen und wollen einfach Spaß haben. Und wenn du nicht so gut bist, dann stellen sie sich auf dich ein und nehmen Rücksicht. Beim West Coast Swing ist es ähnlich, aber West Coast Swing ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber bei den anderen Tänzen, vor allem Standard, das ist häufig so, ich nenne das dann die Tänzeraffen, ja, die, ja, genau, hochnäsig. Und bei den Lateinern, ich war mal in einer Lateinformation in der Salsa-Thek und dann haben meine Lateinhengste mal gemeint, sie müssten jetzt den Salsa-Tänzern zeigen, wie man tanzt. Ja. Und die Salseros haben natürlich nur gegrinst, weil durchgestreckte Beine und Hüfte geknallt und ja, das war
New York Style in Perfektion.
Ja, bis sie dann geschnallt haben, dass das vielleicht doch ein bisschen anders getanzt wird. Und du hast natürlich im Salsa die Möglichkeit, auch dich völlig frei zu bewegen, selber alleine. Ja, du kannst Solo-Shines machen, du kannst mit Frauen tanzen, du kannst weites Feld.
Ja, mir geht auch gerade das Herz auf, wenn ich mich erinnere, wie wir im Havanna-Club oder so Salsa. Und es ist wirklich so, dass auch, wenn ich gerade keinen Tanzpartner hatte, du kannst Salsa super für dich selber am Platz tanzen, Arme dazu nehmen, kann man gerade keine Arme dazu nehmen, Side-Steps, vorrück, ist, ne? Du bist so frei. Es ist wirklich auch schön, allein zu tanzen.
Ja, du kannst ja ständig abgucken, ja. Das sehe ich überall mal was.
Oder genau, du siehst gerade eine Bewegung bei einer anderen Dame und denkst, das probierst du es gerade mal aus. Ja, also genau. Absolut. Und was ich gern auch noch bestätigen möchte an dieser Stelle, auch aus Sicht einer Frau, ist, dass ich genau diese Erfahrung auch gemacht habe und ich viele Mädchen kenne, die sich schnell irgendwie angetouched fühlen oder die auch. Ich meine, wir sind da halt auch so von der Kultur, das ist, glaube ich, echt kein Geheimnis. Wir sind schon eher die Distanzierten und dann kommt da so ein Salsero auf dich zu. Ne, ganz freundlich und aber am Ende ist es nun mal so, wenn der nächste Song zum Beispiel ein Bachata ist, dann stehst du nicht 2 Meter voneinander weg. Ne? So, ganz und gar nicht. Weil das ist einfach ein Tanz, der wird eng getanzt, der wird auch teilweise sehr eng geführt, der wird teilweise mit den Knien geführt. Und ne, für den Zuhörer, dass du das weißt, weiß ich. Aber und da weiß ich halt von vielen, die hier sagen würden, sag mal, ne? Fühle ich mich total angenehm. Und da mal auch loszulassen, auch als Frau und dieses Loslassen, in die Achtsamkeit gehen. Wir haben so viel Verantwortung. Wir wollen, dass du unbedingt dieses Emanzipationsding, lass doch mal los, lass dich mal drauf ein. Und wo die Hände dann nachher sind, ist nochmal eine andere Sache. Aber genau diese Erfahrung habe ich nie gemacht. Ich kann nur von mir sprechen, aber ich habe mich nie betatscht gefühlt. Nie.
Bist du auch nicht. Also ich war mal auf Kuba. Und habe mit meiner Freundin Salsa getanzt und dann war so eine Kubanerin, eine Schwarze, mit einer Monster-Oberweite und einem Jenseits-Hintern. Ne? Und die hat uns zugeguckt und irgendwann hat sie dann hergekommen, hat zu meiner Freundin irgendwas gesagt und hat dann mit mir getanzt. Irgendwann schüttelt sie den Kopf und zieht mich zwischen ihre wogenden Körperteile. Und dann habe ich nur noch losgelassen, wie du das gerade beschreibst, und habe gedacht, ah, so fühlt sich das also an.
Krass, ne?
Und das war total cool. Und ich fühlte mich überhaupt nicht angebaggert von der Tante.
Ja.
Das war einfach nur klasse. Die wollten mir einfach nur zeigen, so, hör mal, du Weißbrot.
Ja, und sich da, das hat auch viel mit Offenheit zu tun,
ja, genau.
Was auch eine Eigenschaft von mir ist. Ich immer, man hat mich schon öfter auch mal als naiv betitelt. Ich sage mal, nee, ich bin nicht naiv, ich bin offen anderen Menschen gegenüber. Und ich, ne, das wäre genau so eine Situation. Ich hätte mich wahrscheinlich, ich tanze dann auch mit jedem, und das ist keine Naivität, das ist einfach Offenheit. Und wir haben viel zu viel Angst. Wir haben viel zu viel Angst vor dem, was dann passiert. Und es könnte mich ja jemand berühren, oder es könnte mich auch ja jemand in eine Figur führen wollen, die ich nicht kenne, und dann kann ich das nicht. Was weiß ich, wir sind voller Ängste. Also viele sind so voller Ängste. Warum haben wir Tanzlehrer nicht so viel Angst davor, vielleicht so in Bewegung zu kommen, auch wenn wir einen Tanz nicht kennen?
Ja, für uns ist das natürlich unser Leben. Und wir versuchen ja auch den Menschen ständig beizubringen, habt keine Angst, probiert euch aus. Also ich sage das immer zu meinen Leuten, und wenn was schief geht, solange das keiner merkt und deine Frau mitgetanzt hat, alles doch perfekt.
Ja, ja. Also es für mich ist auch, und das ist ja der Punkt, der mich dann auch nachher am Tanzlehrer-Dasein so ein bisschen gestört, wäre falsch. Also ich habe meinen Job ja geliebt. Ich habe Kindertanz, ich habe das alles eigentlich geliebt. Es gab jetzt gar keinen richtigen Grund, das alles zu verlassen. Bis mir immer klarer wurde, was mich eigentlich doch stört, warum ich so ein komisches Gefühl im Moment habe, immer zur Arbeit zu gehen und so. Weil ich dachte, das Tanz ist so viel mehr. Es ist so viel mehr. Es kann so viel mehr. Ich will nicht den Leuten beibringen, pass mal auf, beim Foxtrot machst du linker Fuß, rechter Fuß, zack, zack. Sondern ich wollte denen zeigen, wie kannst du es in dein Leben übertragen? Ne? Was nimmst du aus einem Foxtrot mit, indem du mit einem Partner oder aus einem Walzer, egal was, Salsa war für mich auch so die Nummer eins, wo du so viel rausnehmen kannst und auf das Leben übertragen kannst und im Alltag dich damit stärken kannst. Und dieser Drive, das nach außen zu tragen, war irgendwann so groß. Und da war es eben auch so, dass mein damaliger Chef gesagt hat, pass mal auf, entweder du machst hier deinen Job 40 Stunden die Woche oder du machst dich selbstständig. Bing! Ja, eigentlich traurig. Eigentlich wirklich traurig, weil ich finde, da gehört eine Riesenrevolution eigentlich rein, dass wir anfangen, Tanz ganz anders zu vermarkten auch. Aber was ein Glück, weil seitdem kann ich da zumindest ich dann jetzt voll meiner Leidenschaft nachgehen. Du wolltest mir sowas sagen, sag du.
Ja, wir haben ja bei den Tänzen, und das versuche ich immer meinen Kunden auch mitzuteilen, Tänze sind nicht am grünen Tisch entstanden. Tänze sind entstanden, weil plötzlich eine neue Musik aufkam. Sei es in den 20er Jahren Charleston-Musik, die sich dann zum Swing weiterentwickelt hat und zum Rock'n'Roll und zum Boogie und was weiß ich. Und darauf haben sich die Menschen irgendwie bewegt. Da ist ja nicht einer hingestanden und sagt, ich bin vom Tanzlehrerverband, ich sag euch jetzt mal, wie man da drauf tanzt. Sondern die Menschen haben einfach getanzt. Und interessanterweise, die Struktur der Musik hat die Struktur der Tanzbewegungen vorgegeben.
So rum nämlich, ja.
Immer so rum.
Ja, klar, ja.
Das heißt, wenn die Leute sich bewegen, sage ich immer, hört auf die Musik und bewegt euch dazu. Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt, dann ist alles gut. Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt nicht, probiert euch aus.
Man lernt auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit in einem positiven Sinne, ne? Also dieses auf mich zu hören, wie fühlt sich es an und fühlt sich nicht gut an, mache ich etwas anders oder dann verändere ich halt was. Wo im Alltag tust du das? Jetzt mal ehrlich.
Ja, wenig.
Ne? Also es ist ja nur ein Punkt. Hast du noch so ein Nugget, wo du sagst, das ist auch sowas, was man über Tanz super trainiert, was im Alltag aber eigentlich auch ganz wichtig ist? Wir hatten jetzt schon also dieses mutiger werden, sich mehr trauen, achtsamer sein, Selbstwirksamkeit trainieren, wo wir auch Salsa als Beispiel genommen haben.
Also ich finde ja, dass das Coolste sind Hochzeitspaare. Da musst du selber lachen. Und nicht nur Hochzeitspaare, sondern auch Paare, die Jahrzehnte verheiratet sind, wenn du die beobachtest, wie die beim Tanzkurs miteinander umgehen, es geht hin bis zur Ohrfeige, was ich schon erlebt.
Dann würdest du am liebsten einen Anwalt anrufen, oder? Und sagen, ich habe hier,
hab hier einen Fall. Bei manchen würde ich am liebsten hingehen und sagen, denkt nochmal drüber nach, ob ihr heiraten wollt. Und ich finde, beim Tanzen kann man lernen, mit dem Partner auf andere Art zu kommunizieren, als über, ich beweg mal deinen was weiß ich, ja.
Oder du machst das falsch, guck mal, der Lehrer hat doch gesagt, du sollst den rechten Arm und dabei steht sie ihm aber gegenüber und merkt gar nicht, dass das der richtige Arm. Also das.
Ich habe mal was erklärt, wie Frauen ticken in, also dass die Frauen eben immer für die Männer mitdenken und ihnen immer erklären wollten, was sie zu tun haben. Dreht sich doch eine Frau zu ihrem Mann und sagt, siehst? Und ich dachte, Mädel, du hast nicht verstanden.
Ja.
Und das ist natürlich typisch. Ich verstehe das, weil Frauen denken, tief in ihrem Innern sind sie so überzeugt, dass wenn sie uns nicht weiterhelfen würden, würden wir versagen. Und das, ja, und deswegen helfen sie uns. Und zwar, indem sie, ich habe ja schon zu meinen Kunden gesagt, spreche ich aus eurer Sicht eine Sprache, die Männer nicht verstehen? Und dann gucken mich die an und dann sage ich, naja, weil ihr Frauen immer euren Männern gegenüber das nochmal wiederholt.
Nochmal erklärt.
Sage ich, warum denkt ihr, dass euer Mann das nicht verstanden hat, was ich gesagt habe? Und solche Dinge, ja. Also ich hole die Frauen bei mir echt immer ganz schön runter.
Ja,
und richtig. Ich erkläre denen auch in aller Deutlichkeit, dass ihnen klar sein muss, wenn er keinen Spaß daran hat, dann ist der Tanzkurs schneller vorbei, als ihr gucken könnt. Das heißt, muss da rauslaufen und sagen, geil, endlich macht meine Alte, was ich sage.
Ganz genau.
Und wenn der rausläuft und sagt, ich hab's doch gleich gewusst, das ist ein Scheiß.
Ja, dann, weil er wieder nur zurechtgewiesen wurde.
Genau.
Und, ja, genau.
Und wir Männer
ich habe ja den Mädels da auch immer halt, und ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe des Tanzlehrers. Ich habe dort mehr über Menschentypen und mit den verschiedenen Typen zu kommunizieren gelernt, als in meiner ganzen Zeit jetzt der Persönlichkeitsentwicklung, hier DISC-Modell und Co. Weil, also ohne dass ich je von DISC wusste, war mir doch klar, die Frau braucht gerade erstens eine andere Kommunikation und andere Ansagen. Die braucht auch was zu tun.
Ja.
Also dann sage ich dir halt in der Zeit, acht mal genau auf deine Hüfte. Guck mal, hast du mal drauf geachtet, wenn du bei Rumba, wenn du den Fuß belastest, was, und ich gebe ihr halt was zu tun, damit die den in Ruhe lässt.
Ja, du musst die beschäftigen. Du musst die beschäftigen, da hast du vollkommen recht. Ja. Und du musst die Männer, und das ist oberste Priorität, du musst die Männer glücklich machen. Dann werden die Frauen auch glücklich. Ja? Ja. Normalerweise heißt es ja immer Happy Wife, Happy Life. Ja, da muss der Mann happy sein und dann wird sie auch zufrieden sein.
Also ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Appell an alle Mädels, die zuhören. Ne? Wenn ihr euch wundert, warum euer Typ nie mit euch tanzen wollte oder vielleicht keinen Tanzpartner habt, dann sollte das, also ist das wirklich ein super, super wichtiger Punkt. Aus langjähriger Tanzlehrererfahrung wirklich ist ganz wahr. Und auch als Mann nochmal so viel, was du dir da rausnehmen kannst und auch den Mut zu haben, glaube ich, auch als Mann zu sagen, hey, ich führe.
Ja, genau.
Ne?
Ich sage den Mädels, pass auf, eine Stunde Klappe halten.
Ja.
Ganz klar. Und Geduld haben.
Ja.
Die Männer brauchen ein bisschen länger. Überleg dir mal.
Ist ja auch so.
Was ich vorher erzählt habe, diese Entwicklung, das Mädel hat, seit sie ein kleines Kind war, ständig positives Feedback zu ihrem Tanzen bekommen.
Ja.
Der kleine Junge niemals. Das heißt, er hat nie auf seine Körperbewegung geachtet. Das Mädel lernte in der Pubertät sich zu bewegen, in der Disco sich zu bewegen, im Kindertanz, im Ballett, im was weiß ich. Und wir Jungs nie. Mhm. Und jetzt kommt der Tanzlehrer und sagt so, pass auf. Rechter Fuß dahin, linker Fuß dahin. Du musst die Frau führen, du musst auf die Musik hören und das Ganze alles gleichzeitig. Ja, und dann musst du Spannung halten und aufrecht stehen und den Kopf nach links und was weiß ich noch alles für ein Käse. Und dann sagt er, ja klar.
Und tschüss.
Und tschüss. Und die Frauen sagen, du musst doch bloß Grundschritt machen.
Genau.
Ja, du musst doch gar nichts machen. Du musst doch nur Grundschritt machen und spüren. Ja klar. Ist klar, ne?
Also man lernt wirklich enorm viel auch über das Thema Kommunikation im Allgemeinen im Tanzkurs. Also wenn du, Zuhörer, jetzt haben wir ja gerade eine etwas angespannte Situation, also mit morgen zum Tanzkurs anmelden ist vielleicht schwierig, höchstens online. Anderes Thema, ist mich sehr belastet, sehr, sehr belastet. Also ich hatte heute auch nochmal einen Austausch darüber und bin ja selber jemand, der extrem viel Berührung braucht, also einfach ne, auf genau die Art und Weise und Menschen um sich braucht. Und mich belastet es auch wirklich sehr. Menschen sind ultrasozial.
Ich habe gerade einen Artikel gelesen.
Ja, gerade einen Artikel. Ja, und ich habe auch, ich meine, du kennst mit Sicherheit auch das Experiment, das mit Affen zum Beispiel gemacht worden ist, dass nicht nur Veronika so tickt, dass sie viel Berührung braucht, sondern jeder von uns, dass Berührung für uns nicht essentiell, sondern existenziell ist. Ja, also, dass wir die Nähe, wir brauchen das. Unbedingt. Und nur ganz kurz, falls der Zuhörer das nicht kennt, also dieses Experiment, wo Affenbabys dann halt von der Mutter getrennt wurden und praktisch in zwei Käfige, sag ich jetzt mal, aufgeteilt, kurz zu halten. Und das eine war nur so eine Stahlmami, von der bekamen sie Essen und Trinken. Und das andere war ein Kuscheltier, zumindest, an das sie sich rankuscheln konnten. Und die zuerst wirklich verstorben sind, sind die Essen und Trinken hatten. Eigentlich. Die anderen hatten, glaube ich, auch Essen und Trinken, aber die konnten auch mit diesem Stofftier kuscheln immerhin. Aber auch das hat am Ende nicht ausgereicht, aber die haben es noch länger gemacht zumindest.
Leider Gottes gibt es das Experiment auch mit Menschen.
Ich habe gerade überlegt, habe ich das nicht mal gelesen? Ich hätte mich jetzt nicht getraut, es zu sagen, weil ich mir nicht sicher war.
Und nach dieser Kaspar-Hauser-Erfahrung haben sie das getestet, dass sie Kinder ohne Zuwendung, Berührung und Liebe haben aufwachsen lassen und die Kinder sind alle gestorben und dann haben sie das wieder eingestellt. Also das ist schon sehr. Aber sie haben gemerkt, wir Menschen brauchen das, sonst verkümmern wir und sterben.
So, und ich finde, da darf man sich mal bewusst machen, was hier gerade passiert, ne? Und wie schädlich das ist, was uns hier gerade angetan wird, so allgemein, und dass Tanzschulen speziell einen riesen, und das sage ich nicht, weil ich Tanzlehrerin bin, sondern weil ich das einfach so sehe, einen riesen Mehrwert dazu geben könnten, dass es uns da besser geht. Und ich habe ja nicht mal eine Tanzschule. Also, ne, wenn wir immer irgendwie unterstellen will, ja, nur weil du Tanzlehrerin bist. Ich verdiene daran nichts, wenn ich dir das sage, weil ich gar keine klassischen Tanzkurse anbiete. Und trotzdem sage ich, es gibt gerade nichts Besseres, was du tun kannst, als dich mit jemand anderem gemeinsam zu bewegen, Berührung, auch in Gruppen.
Ja.
Also da geht es nicht darum, dass sich jeder antatscht, aber dieses gemeinsam Bewegen, die Energie, die da entsteht, ist extrem heilsam. Berührung ist einer der Punkte, der unser Immunsystem auch extrem stärkt.
Eine Umarmung am Tag, goldene Regel.
Ja.
Nicht an apple a day keeps the doctor away,
sondern a hug a day. Genau. Ja, nochmal, ich muss es einfach nochmal betonen, es wird, und Harry hat es ja auch ganz am Anfang ganz kurz auch angesprochen, warum das nicht so forciert wird und immer noch als so ein schönes Gimmick irgendwie so in unserer Gesellschaft kursiert, dieses Ding mit der Berührung und Tanzen und das ist alles nur so Spaßfaktor. Nein, es ist nicht. Es sollte ganz, ganz oben auf unserer Agenda stehen. Und ja, Berührung ist ein Punkt. Was stärkt denn unser Immunsystem, speziell unsere Gesundheit, noch am Tanzen?
Naja, es gibt ja praktisch keine Sportart, die unseren Körper in einem moderaten Modus hält, wo der Puls und der Blutdruck und die Bewegung in einem absolut gesunden Bereich ist. Also auch wenn man joggen geht oder Fahrrad fahren, dann geht es doch gerne mal höher oder runter.
Und es ist so einseitig, ne? Joggen, Fahrrad ist halt immer die gleiche Belastung.
Das beim Tanzen nie. Sagen, beim Tanzen hast du vielfältige Bewegungen, dauernd komplexe Abläufe. Du hast ein Gefühl für das, was du tust. Ja, du spürst die ganze Zeit, was da abläuft. Und dann kommt noch der Faktor dazu, zwei Faktoren, die Musik. Das gibt es sonst praktisch nirgends. Und der Partner oder die Gruppe. Also ich habe früher gedacht, und da muss ich echt schämen, nie gedacht, Line Dance, das ist so ein bisschen Zumba für Arme.
Ja. Zumba aber, für die koordinativ nicht so schnell sind.
Ja, aber ich muss sagen, unsere glücklichsten Kunden sind die Line Dancer. Und auch die, wenn wir Line-Dance-Kurse machen, auch jetzt, oder Line-Dance-Party via Zoom, die sind alle dabei. Die finden das so großartig. Auch wenn das für uns Tanzlehrer vielleicht bewegungsmäßig nicht so anspruchsvoll ist, wie wir uns das wünschen würden. Aber die Leute macht es glücklich.
Wobei, ja, das war, ich muss ehrlich sagen, es war auch nie so ganz mein Ding. Ich sollte mal so einen Kurs übernehmen. Ich habe mich gewehrt mit Händen und Füßen, weil mir fehlt der Oberkörper dabei. Ich liebe es zu tanzen mit dem ganzen Körper und auch meine Arme einzusetzen, was du beim Line Dance im Grunde nicht machst.
Na doch,
und auch kann man einbauen, ist jetzt aber nicht so die, also grundsätzlich geht es auch viel um Schritte und in all, und dann war das Ding, dass ich da gar nicht so der Hit drüber, also da gibt es schon schwierige Kombinationen mit Dreiviertel nach da, wieder ein Viertel zurück und dann der und Drehung rechts, Drehung links, egal ob das gerade im Flow ist oder nicht, dann gab es auch komische Choreografien in dem Kurs. Ich konnte mich damit nicht so richtig identifizieren, habe aber dann auch gemerkt, wie schwer mir das fällt. Und ich meine, ich war schon jahrelang Tanzlehrer. Ich dachte, ich mache doch mit links.
Naja,
von nee. Was Neues, neue Bewegung.
Und ich kenne einen, der kann 600 Choreos. Also das ist ein extra Schock, gell? Der reist auch durch die Welt und geht nach Amerika und lernt dort wieder welche und so. Und was halt da dazu kommt, ist in der Gruppe bei Line Dance, wenn du 1, 2, 3, 400 Line Dancer, wir hatten bei der WM, und wir hatten ja letztes Jahr Disco Fox und Salsa Weltmeisterschaft bei uns, mit alle, und haben das Opening mit ein paar hundert Line Dancern gemacht. Das war der Hammer. Wenn die sich alle als Einheit bewegen, ja, das kriegst du.
Und wenn Menschen sowas von außen sehen, lieben sie das doch auch, oder? Egal, ob der Tänzer oder Nicht-Tänzer, alle lieben das, wenn, oh, guck mal, alle hier machen das gleich. Ich meine, ich glaube, jeder, egal welche Generation, hatte auch mal irgendeinen vom Macarena über den, wie heißt er denn, der klassische Freestyle? Ja. Ne, zweimal rechts, zweimal links. Wir haben doch alle irgendeinen Line-Dance schon mal getanzt.
Was da auch der Hammer war, fand ich ganz toll. Wir haben alle Line-Dance-Clubs aus der Umgebung eingeladen und dann kamen die alle mit einheitlichen Klamotten von ihrem Club, mit Hüten oder was weiß ich, schwarz-weißen Hemden oder sowas. Und das waren dann so einzelne Blocks und die haben aber alle dasselbe getanzt. Ja? Und alle haben mitgemacht. Und das war einfach so großartig, dass die alle zusammenhalten.
Wenn du auch nochmal dieses Verbindung, Zusammenhaltsgefühl.
Genau,
ne?
Das war einfach
cool. Ich sehne mich sehr danach.
Ja,
ich auch. Ja, um vielleicht auch da nochmal, formuliere ich das denn jetzt? Also es ist so ein bisschen, man könnte sagen, um so ein bisschen bei unserem Thema auch zu bleiben, wäre es jetzt gerade ratsam, aus der Reihe zu tanzen?
Gute Frage. Also ich habe ja aufgerufen, aus der Reihe zu tanzen.
Ja, erzähl uns noch.
Ja, ich habe ja sogar einen Zeitungsartikel gemacht, wo ich gesagt habe, dann sperrt mich halt ein.
Also ich will, glaube ich, kurz erzählen, was da war. Ich weiß es, ich habe es im Interview gehört.
Ja, also bei dem Lockdown, bei dem ersten, habe ich halt gesagt, aus meiner Sicht passiert da etwas ganz Seltsames. Es wird überall da, wo Infektionsketten nachvollziehbar sind und auch nachverfolgbar sind, da wird zugeschlossen. Da, wo es überhaupt nicht nachvollziehbar ist, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Schulen und was weiß ich, die dürfen machen, was sie wollen. Oder auch Großraumbüros und natürlich in der Industrie, in der Verarbeitung eh, ja, da interessiert es keine Sau. Und dann habe ich gesagt, ich mache nicht zu. Ich lasse offen. Ganz viele Kunden haben gesagt, super, wir kommen und unterstützen dich. Dann rief mich der Bürgermeister an und hat gesagt, Harry, ich muss, wenn du das machst, ein Exempel statuieren. Du wirst in vierstelliger Höhe ein Bußgeld kriegen, zwischen 2.000 und 5.000 Euro. Jeder deiner Kunden wird 250 Euro oder mehr bezahlen müssen. Und wir werden natürlich dir jeden Tag die Polizei vor die Tür stellen. Und genau das ist auch passiert. Am ersten Tag beim Lockdown kam die Polizei vorbei, haben durch unsere Fenster fotografiert, ob jemand drin ist. Und dann kam abends nochmal so ein Wach- und Schließdienst, Security, die haben auch nochmal geguckt, ob alles in Ordnung ist und das lief, also die ganze erste Woche so.
Waren denn dann Kunden drin?
Teilweise ja. Okay. Darf ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber teilweise ja. Und
unter uns.
Ja, wir haben ja auch Säle, wo keine Fenster sind. Und dann haben sie mir auch angedroht, dass sie mir gegebenenfalls, wenn ich mich nicht füge, die Gewerbeerlaubnis entziehen. Und dann bin ich vor das Verwaltungsgericht gezogen und vor das Verfassungsgericht, um einen Eilantrag zu stellen. Das Verwaltungsgericht hat den abgelehnt mit der Begründung. 35 Seiten Begründung kann man aber in zwei Sätzen abhandeln. Ja, wir wissen, es ist verfassungswidrig, aber Sie bekommen ja einen Ausgleich in Höhe von 75% des Vorjahres und damit ist es zumindest mal für kurze Zeit in Ordnung. Das war das Verwaltungsgerichtsurteil.
Also Schweigegeld im Grunde.
Im Grunde Schweigegeld, ja, und das Verfassungsgerichtsurteil steht noch aus. Das ist ja eine Normenkontrollklage, ob überhaupt diese ganzen Vorschriften rechtsmäßig sind. Und ich persönlich bin der Meinung, wenn 0,3% der Bevölkerung erkranken können und du dafür 99,7% wegsperrst, läuft irgendwas völlig aus dem Ruder.
Da darf man mal hinterfragen, ne? Warum?
Ja, vor allem, was ich halt so schlimm finde, jeder, der kritisch wird, wird abgeschaltet.
Oh ja.
Also im Internet gibt es etliche Kanäle, Rubicon ist abgeschaltet, KenFM ist abgeschaltet. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das super tolle Leute sind, aber die waren kritisch und für mich ist das Zensur. Und Zensur geht gar nicht. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und wir leben in einem Land, hoffentlich noch, wo jeder offen seine Meinung sagen kann, ohne dass er gleich in eine Verschwörungsecke oder eine Aufrührerecke oder gar vom, die Querdenker müssen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Wo ich das gehört habe oder wo die Merkel gesagt hat, vielleicht muss man die Menschen, die man nicht erreichen kann oder die nicht mehr erreichbar sind, mal psychologisch begutachten.
Da habe ich gedacht, das mal. Und das hören halt die Menschen und also die diese öffentlichen Medien hauptsächlich konsumieren und sind dann am Ende die mich zum Beispiel auch hart beschimpfen, online wie offline. Ja. Das ist der Wahnsinn, wie sehr man sich beeinflussen lässt. Also das ist mein größtes Learning auch, die Selbstwirksamkeit und die Eigenverantwortung kommen, wie wenig Menschen da drin sind scheinbar, dass man sich so schnell beeinflussen lässt. Ne?
Der Daniele Ganser, dieser Friedensforscher aus der Schweiz, hat einen schönen Vortrag dazu gehalten, was das mit uns macht, wenn wir jeden Tag hören, Tote, Infizierte und.
Hohe Zahlen steigen.
Ja, ich gucke seit Januar keinen Fernsehen mehr, keine Nachrichten. Ich bin da völlig raus. Ich hole mir meine Informationen aus den Quellen, die ich für richtig halte.
Kommst du eh nicht drum rum.
Nein, du kommst eh nicht drum rum. Aber ich finde, dass die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, wenn ich das Gefühl hätte, sie gehen ehrlich damit um, hätte ich gar keinen Stress. Aber ich fühle mich die ganze Zeit nur belogen. Letztens sagte der Karl Lauterbach, sagte das sicher was, ne? Der SPD-Gesundheitsexperte. So, sagt der Mensch, man sollte nach den Lockdowns die einschränkenden Maßnahmen beibehalten, um den Klimawandel zu bekämpfen. Also Reisebeschränkungen, Flüge, Skifahren und solche Dinge. Was geht denn in denen ihren Köpfen vor?
Also meiner Meinung, und ich gebe dieses Statement jetzt auch einfach mal zum Schluss, geht es vor allem um Überwachung.
Ja.
Und zwar das deswegen, das ist auch, das hat wenig mit Verschwörungstheorie zu tun, was man dann natürlich schnell unterstellt bekommt, dann ist es einfach nur logisch, weil dann, wenn man dich gut kennt, kann man dir gut Dinge verkaufen. Das ist alles. Und es geht übrigens schon seit Jahren so, dass du vielleicht merkst, dass du plötzlich in deinem Raum sitzt und rufst halt, Alexa, bestell mir mal was. Wo man vor ein paar Jahren noch gesagt hat, das wäre eine Wanze, ist halt totaler Standard. Da regt sich niemand drüber auf, weil der Service ist irgendwie bequemer. Am Ende werden Daten von dir gesammelt ohne Ende und es wird dir die passende Werbung angezeigt, etc. Es ist einfach nur logisch. Es ist einfach nur logisch. Und je mehr man dich überwachen kann, je mehr man, und gerade mit der Gesundheit, die eben am meisten Geld einspielt, vor allem dann, wenn du es nicht bist. Also das ist eine reine Geldsache. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, einfach, dass Leute mal, ohne dass es gleich heißt, du bist rechts, du bist Querdenker, du bist Verschwörungstheoretiker, nur mal einen ganz kurzen Moment drüber nachdenken oder vielleicht sich auch was dazu angucken, wie diese Lobby funktioniert. Und dann vielleicht ganz viel Lust kriegen, doch mal zu tanzen, in die Eigenverantwortung zu gehen und ihr Leben in die Hand zu nehmen. Aber
da sind schöne Beispiele, wie Entwicklungen sich ausbreiten. Es gibt ein tolles Foto vom Times Square in New York, Jahre 1900, lauter Pferdekutschen, ein Auto, und 13 Jahre später waren es nur noch Autos. Im Jahre 2000, als der Papst Urbi et Orbi Segen auf dem Petersplatz gemacht hat, gab es eine Handvoll Handys, die angebucht waren. Ja. 13 Jahre später hatten 99% aller Menschen auf dem Petersplatz in Rom Handys, die dort eingebucht waren. Und wenn ich jetzt dann mit dem Oberbürgermeister von Bietigheim spreche, und der sagt mir so im Gespräch nebenbei, ja, auf diesem Osterbrunnenfest waren 38.000 Besucher. Sag ich, woher wisst ihr das? Ja, das war die Anzahl der Handys, die bei uns in den Funkmasten der Stadt eingebucht waren, in der Innenstadt.
Bam.
Bam. Das nur als Beispiel.
Ja. Ja.
Und einer meiner Lieblingssätze, und damit beschließe ich das Thema dann, glaube ich, auch, es braucht keinen Virus für eine Pandemie. Es braucht nur genügend Angst.
Es braucht nur Angst, ganz genau. Ja, wir können gern auch an diese, also warum wir über dieses Thema ja jetzt überhaupt gesprochen haben und das hier so in diesem Rahmen aufmachen, ist einfach, erstens, weil wir, es hat eigentlich zu viele Gründe, dass ich jetzt alle aufzählen würde, aber es ist erstens, weil auch du mit deinem Unternehmen natürlich gerade unter dieser Situation leidest, völlig ungerechtfertigt. Es gab es Ansteckungen in der Tanzschule?
Null, genau. War eine Infizierte, aber die hat niemand angesteckt.
Ja, okay. Und wenn, dann wäre es halt super nachvollziehbar, also nachvollziehbar von den Daten her und alles. Ihr seid super akribisch gewesen, ihr habt für Tausende von Euro Lüftungsanlagen eingebaut und weiß der Geier was, sehr viel investiert, sehr viel gegeben. Deswegen spielt die aktuelle Situation natürlich sehr wohl eine große Rolle, auch beim Thema Tanz, auch beim Thema Selbstständigkeit, Selbstverwirklichung, seinen Traum zu leben, frei das tun zu können, was ich tun möchte. Schwierig jetzt hier eine Abschlussfrage einzubauen. Vielleicht erstmal so rein zu dieser Sache. Ich habe ja eben auch die Frage gestellt, lohnt es sich im Moment oder ist es klug, vielleicht auch aus der Reihe zu tanzen?
Wo Willkür zur Gewohnheit wird, ist Widerstand Pflicht. Das stammt nicht von mir, aber
ich weiß.
Aber das sehe ich so. War, glaube ich, Bertolt Brecht.
Ja. Wird Widerstand zur Pflicht. Das heißt also, aus der Reihe tanzen sollte eigentlich im Moment auch ein bisschen Pflicht für jeden sein.
Absolut.
Ich weiß, dass vielen einfach auch nur der Mut fehlt, dass viele das genauso sehen wie du und ich. Ihnen aber der Mut fehlt, da wirklich in die Öffentlichkeit damit zu gehen oder auch nur in der Familie darüber zu sprechen, weil sie wissen, die Leute sehen das anders.
Ja.
Und es gibt wirklich ganz, ganz tolle Methoden, dass du vielleicht einfach bei dir selber anfängst, dich selber stabilisierst, dir nochmal mehr Raum gibst. Und ich meine das wirklich genauso, auch wenn das erstmal absurd klingt, weil das in unserer Gesellschaft eben bislang nicht so ankam, aber tatsächlich über Tanz dir da mehr Raum zu geben, einfach mal bei dir zu sein, achtsam mit dir zu sein, und eben diese Selbstwirksamkeit, Stabilität, Balance aufzubauen, um dann parallel immer mal zu gucken, bin ich nicht vielleicht gerade innerlich, doch habe ich gerade die Haltung, sie auch nach außen vertreten zu können. Es ist so für mich eine Möglichkeit, ein Ansatz, Leute auf der einen Seite zum Tanz zu bewegen, womit sie auch automatisch ihr Immunsystem stärken und all die Dinge, sie gleichzeitig aber auch im Leben zu bewegen, zu neuen Denkweisen zu bewegen, damit sie etwas bewegen.
Ja, selbstbewusster werden, mutiger werden,
ja.
Ja. Achtsamer werden. Ja. Ja, all die Dinge.
Gibt's etwas, wo man das auch mit dir, mit deiner Tanzschule machen kann, wo man sich auch jetzt irgendwie anmelden kann, wo man an irgendwas teilnehmen kann, an euren Kursen?
Also wir machen ja verschiedene, wir haben immer so Wohnzimmer-Tanzpartys, Freitagabends, kann man sich jederzeit einklinken, kurze Mail an uns, dann schicken wir den Link. Wir machen jetzt eine Online-Weinprobe, da kann man sich ein paar Weine schicken lassen und dann kommt zu uns so ein Weinsommelier und der erklärt dann ein bisschen was drüber und dann machen wir das auch via Zoom. Und solche Aktionen planen wir halt gerade.
Cool. Die Zeit. Und wie ist es freitags? Was kostet es, wenn ich da teilnehmen möchte?
Nix.
Gar nichts kostet es.
Nein, geht nicht.
Seht ihr mal. So günstig kann es sein, in dein Immunsystem zu investieren und in all das, was wir heute aufgezählt haben. Es wäre super, wenn wir einen Link haben, dann packen wir den in die Shownotes, wo man sich da hinwenden kann oder eine Mailadresse vielleicht einfach dann in dem Fall. Ja. Und wenn ihr da mal Lust drauf habt, dann schaut doch mal da vorbei und tanzt mal eine Runde genau da mit.
Genau. Oder wer will Bescheid geben, Newsletter kriegen, da steht alles drin.
Oder so, genau, dann bleibt man vielleicht auch dann zukünftig da auf dem Laufenden und ich glaube, es ist auch einfach nochmal eine Unterstützung all denen, die sich da sehr viel Mühe geben und auch wenn es uns noch so sehr widerstrebt, dieses ganze Online-Ding, dass wir eben aber auch uns andererseits nicht verschließen und sagen, nein, das ist nichts für mich und dann steige ich halt aus, verschränkte Arme und in die Ecke protzen, sondern die trotzdem noch versuchen, euch irgendwas mitzugeben. Ne?
Es ist ja auch für uns schöner, wenn da 50 Menschen auf dem Bildschirm sind, als nur 2.
Ja, genau. Das darf man dann vielleicht auch mal sehen. Genau.
Ja, weil das frustriert uns auch, wenn wir reinhängen und das wird nicht angenommen.
Ja. Wir werden das annehmen, wir werden das jetzt verbreiten und dann füllen wir zumindest mal den Zoom-Call mit verschiedenen Wohnzimmern. Und hoffen sehr, dass sich das bald ändert. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da auch ein bisschen mal in Kontakt bleiben. Vielleicht kreieren wir ja da doch mal noch was und bringen mal noch was so richtig in Bewegung. Super, super gerne. Vielen, vielen Dank dir. Und ich möchte gerne noch einen letzten Abschlusssatz überlassen, falls du noch einen hast für unsere lieben Zuhörer.
Ach, eigentlich kann ich nur sagen, Liebe, das, was du tust, denn Freiheit ist nicht das tun zu können, was man will, sondern das zu lieben, was man tut.
Das ist sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir.
Danke. Bis zum nächsten Mal.